Wunderbar, jetzt bin ich mit Bild und Ton bei euch. Zu Beginn habe ich eine Aufgabe mitgebracht, eine Challenge, die wird auch gleich eingeblendet. Manchen wird sie unbekannt sein, andere wiederum werden sie vielleicht im Schlaf lösen können. Weil wir rasch Antworten von euch erhalten wollen, ist das super, wenn ihr euer Wissen schnell zu Papier oder aufs Display bekommt. Die Herausforderung besteht darin, 9 Punkte mit 4 geraden zusammenhängenden Linien zu verbinden. 9 Punkte mit 4 geraden zusammenhängenden Linien zu verbinden. Die 9 Punkte befinden sich im Quadrat. Ich gehe davon aus, ihr seht das jetzt auch. Und eure Aufgabe ist jetzt, dass ihr so schnell wie möglich die Lösung hinbekommt. Entweder ihr macht einen Screenshot und zückt euren Pinsel oder aber ganz oldschool, ihr zeichnet das einfach auf ein Blatt Papier und zeichnet dann die Linien ein. Und eure Lösung schickt ihr so schnell als möglich via WhatsApp an Stefan Kobus. Die Handynummer ist auch eingeblendet. Und die erste Person mit der richtigen Lösung, ich klecker ja nicht, gell, kriegt auch einen Preis von mir. Und zwar das neueste Produkt von Born Verlag, Slant in 4D. Kann man auch sehr interaktiv, auch online, Bibel lesen in Kleingruppen. Genau, von daher jetzt überlegt mal, wie ihr diese Herausforderung lösen könnt, 9 Punkte mit 4 geraden zusammenhängenden Linien zu verbinden, ohne einmal abzusetzen. Habt ihr eine Ahnung? Wenn ja, dann schickt das doch via WhatsApp an Stefan und die Technik müsste das so machen, dass Stefan einfach dann auch das Mikro hat und ein Zeichen geben kann, ob jemand die richtige Lösung parat hat.
Die Antworten trudeln bei mir jetzt langsam ein und ich kann so viel sagen, dass die richtige Antwort auf jeden Fall schon mindestens 2-mal eingesendet wurde. Jetzt natürlich die spannende Frage, wer war davon zuerst? Und ich würde sagen, Timon, du kannst vielleicht jetzt einmal die Lösung einblenden. Das ist die Lösung und als allererstes habe ich das richtige Bild von Tamina eingeschickt bekommen.
Sehr schön, Tamina. Dir gehört dieses Produkt. Und wenn du jetzt Stefan oder mir, gerne auch via Chat, noch deine Kontaktdaten weiterschickst, wobei über Chat, Zoom, ist nichts sicher, schick's lieber, WhatsApp ist auch nicht sicher. Egal, schick einfach die Adresse an uns und dann werde ich auch nächste Woche dieses Präsent mit auf den Weg bringen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und ja, das ist eine gewisse Herausforderung für morgens. Eine Denksportaufgabe. Und das Spannende ist ja, wir kommen nur zu einer Lösung bei dieser Aufgabe, wenn wir über das Quadrat hinauszeichnen. Der Engländer sagt das so, thinking outside the box, außerhalb des gewohnten Rahmens zu denken. Warum ist diese Aufgabe so herausfordernd? Zum einen glaube ich, weil es den Menschen im Allgemeinen und dem Deutschen und dem Sicherheitsbedürftigen sowieso im Besonderen schwerfällt, aus dem Rahmen auszubrechen. Ein Unternehmensberater sagte mal über die Deutschen, der Deutsche wolle lieber das unbekannte Glück, wolle lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Der Deutsche wolle lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Wir werden angeregt, außerhalb des gewohnten Musters zu denken und zu leben, Denkweisen zu hinterfragen oder auch zu verändern. Wer gewohnte Muster aufbrechen möchte, der muss über die üblichen Grenzen hinausgehen. Und ich finde, dieses Bild passt so wunderbar zu unserer Zeit in den letzten Wochen und Monaten. In den vergangenen Wochen wurden wir alle mächtig herausgefordert, unsere Denkweise, unser Mindset, unsere Verhaltensmuster zu verändern, ob wir es wollten oder nicht. Auch wenn es einige nicht für wahr haben wollen, durch Social Distancing haben wir offensichtlich die Ausbreitung des Coronaviruses kräftig geschwächt. Natürlich kann man im Nachhinein darüber diskutieren, ob das alles so wichtig war und die Maßnahmen so richtig waren. Aber logisch erscheint es hoffentlich auch den größten Kritikern, dass es klar ist, wer auf Social Distancing geht, eine ganze Gesellschaft gar auf Social Distancing setzt, der schwächt natürlich die Ausbreitung eines Viruses, egal wie das heißt. Und wenn Virologen an Impfstoffen oder Gegenmittel für das Coronavirus forschen, dann müssen die in Bereiche vordringen, in denen sie und wahrscheinlich auch andere Forscher noch nie waren. Thinking outside the box, das Mindset verändern. Herausgefordert werdet ihr heute auch mit dieser interaktiven Gottesdienstform und vielleicht ist es eigentlich entspannter, wenn man sich zurücklehnt, vielleicht auch die Kamera ausmacht man sozusagen dem anderen nicht ganz preisgibt, was man so tut und wie aktiv man dabei ist oder nicht. Heute ist es anders. Und auch im heutigen Bibeltext geht es um eine Challenge, um Veränderung der Denkweise und um eine kolossale Verwandlung des Lebens. Jesus war eben noch mit seinen drei engeren Jüngern, ja, dem Inner Circle, auf dem Berg der Verklärung und kommt nun zurück ins Basislager. Da geschieht Folgendes. Ich lese jetzt aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Und ihr bekommt das dann auch, nachdem ich es vorgelesen habe, eingeblendet, so dass ihr das dann in Ruhe nochmal nachlesen könnt. Ich habe die Übersetzung Basisbibel. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor den Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor den Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Dieser antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete ihnen, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. So weit der Text und so weit die Geschichte. Jetzt bitte ich die Technik, den Text auch für euch einzublenden, so dass jeder ihn vor Augen hat und ihr könnt gerne auch eure eigene Bibel zücken. Grundlage wird trotzdem diese Übersetzung sein, der Basisbibel. Und jetzt habt ihr die Zeit, nochmal den Text für euch selbst zu lesen, eigene Entdeckungen zu machen. Wo bleibt ihr hängen? Was spricht euch an? Was findet ihr klasse? Wo geht euch vielleicht ein Licht auf? Oder was ärgert euch? Ich nenne das immer gerne die Ampelmethode. Die hilft mir irgendwie so ein bisschen stupide, wie ich manchmal bin, gell? In drei Punkten, kann ich mir gerade so merken, irgendwie auch mit dem Text ins Gespräch zu kommen. Gerade als erfahrene Christen tun wir uns vielleicht manchmal schwer, weil wir denken, wenn wir Fragen an Bibeltexte haben und dann auch noch aus dem Evangelium, dann ist es vielleicht eher ein Zeugnis dafür, dass wir nicht ganz so reif glauben. Nein, im Gegenteil. Für alle, die bei Buchrist waren, die wissen, dass ich großer Fan war als Kind von Sesamstraße. Und ich finde wirklich, der Song, der ist irgendwie auch ein Song für Christen. Der, die das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Meine Erfahrung ist wirklich, wenn ich anfange, keine Fragen mehr an den Glauben zu stellen, dann geht Glaube eigentlich ein. Deswegen ermutige ich euch wirklich, Fragen zu stellen und auch dazu zu stehen. Und vielleicht kann diese Ampelmethode euch helfen, mit dem Text jetzt mehr ins Gespräch zu kommen. Was spricht dich an? Wo geht dir ein Licht auf? Wo machst du eine neue Entdeckung, ja, für Gelb? Und Rot, was ärgert dich oder was verstehst du nicht? Du hast jetzt ein paar Minuten Zeit, diesen Text nochmal zu lesen. Und ich sage es dann, wenn es weitergeht. Ja, was habt ihr entdeckt? Wir versuchen jetzt, die Fragen kurz zu beantworten und bündig und so, dass es eine Bedeutung auch hat für unser Leben. Und wenn ich mal keine Antwort weiß, dann gebe ich meinen guten Blitzableiter weiter, wenn ich so richtig unter Strom stehe. Rainer, ich hoffe, du bist noch da und bist nicht geflohen. Und wenn auch Rainer nichts weiß, dann was ja vorkommen kann, dann wird Stefan sich auf die Suche machen bis zum nächsten Gottesdienst. Und wir wirklich sozusagen gucken, dass es eine Antwort gibt, denn wir wollen lernende Gemeinschaft sein.
Genau, ich würde sagen, wir legen los und es sind schon einige Fragen eingetrudelt und einige Fragen wurden auch schon hochgerankt. Ich kann das hier schön auf meinem Handy sehen, ihr seht es jetzt gerade nicht. Und zwar fangen wir mal mit der ersten Frage an, die ganz nach oben gerankt wurde von euch, und zwar eine Frage von Rolf. Und zwar, wo begegnen uns heute böse Geister? Erstmal eine super Frage. Und Bernd, nimm du uns mal rein. Was ist deine Antwort darauf?
Ja, jetzt kommt gleich mal ein dickes Brett zu Beginn. Vielen Dank, Rolf. Du bist der Rolf, der moderiert hat, glaube ich. Ja, schön, dass du am Start bist. Ja, das ist natürlich sehr spannend. Was sind eigentlich böse Geister? Auch in dieser Geschichte, ja, manche wissen das vielleicht, in den Symptomen, die so dargestellt werden, denken manche heute an Epilepsie. Andere denken wirklich an dämonische Kräfte. Bei den Griechen war das eher so die Krankheit, die da so dargestellt wird, als Strafe Gottes zu sehen. Bei den Juden war es eher so dieses Zeichen für den Gegenspieler, für teuflische Kräfte. Und ich finde, dieses Durcheinander, dieses nicht ganz klar kriegen, was war es eigentlich wirklich, ist schon ein Spiegelbild, wie es heute auch so ist. Also wenn es damals schon gar nicht ganz klar war, wo es ja irgendwie offensichtlicher war, ja, dass man über Dämonen gesprochen hat, wie viel mehr ist es heute auch so? Und ich glaube, es ist ein total sensibles Thema. Ich habe mal mit einem Epileptiker über diesen Text gesprochen und der war da gar nicht so begeistert, not amused, weil er so gesagt hat, ja, diese Züge habe ich ja so gar nicht. Und auf der anderen Seite dann, ja, neigt man vielleicht dazu, gerade so als kognitiver Mensch alles erklären zu wollen oder aber, dass man vielleicht hinter jedem Busch gleich den Satan oder böse Geister vermutet. Ich finde es total wichtig, dass man das ganz genau anguckt und dass es irgendwie natürlich möglich ist, dass es dämonische Kräfte gibt, beziehungsweise dämonische Kräfte gibt es. Es gibt einen Gegenspieler. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Und wer genau hinguckt, und gerade jetzt in der Krisenzeit, der merkt doch die Verletzlichkeit, die Schmerzen dieser Welt. Und es gibt ja viele Menschen, die sagen, hey, Corona-Zeit, ist das jetzt die Endzeit? Ja, es ist die Endzeit. Weil die Endzeit hat begonnen mit der Auferstehung von Jesus und wird enden mit seiner Wiederkunft. Und dieser Spannung, das ist wie so zwischen zwei Pfeilern, spielt sich unser Leben ab. Und dieser Spannung merken wir, dieses schon jetzt, Jesus ist als Sieger auferstanden, aber noch nicht ganz vollendet. Es gibt böse Mächte. Ich finde es aber immer viel wichtiger, wie wir darauf reagieren, als dass wir praktisch für alle Phänomene gleich das richtige Wort haben. Und ich glaube auch gerade jetzt mit Blick auf Verschwörungstheorien, ja, ist es vielleicht auch so, dass manche Christen auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen und nicht gleich immer hinter jeder Person vielleicht auch eine böse Macht betrachtet, sondern ich finde es viel besser, Jesus als Beispiel zu nehmen, wie er der Grausamkeit, der Hässlichkeit, weil das ist auf jeden Fall ein Zeichen dieses bösen Geistes. Er hat die ganze hässliche Fratze gezeigt des Lebens, wie Jesus dieser Hässlichkeit begegnet ist. Jesus ist auf dem hässlichen Hügel, auf Golgatha, war eine Müllhalde Jerusalems damals, gestorben vor den Toren Jerusalems, als sozusagen Ausgeschlossener, ganz ohnmächtig. Und vielleicht ist das auch letzten Endes eine Einladung an uns, dass wir nicht immer nur nach Macht streben, nach Erklärung, steckt ja vielleicht auch dahinter, dass wir gerne irgendwie böse Geister benennen wollten, sondern dass wir diese Spannung aushalten, in der wir uns befinden zwischen Auferstehung und Wiederkunft Jesu. Dass es immer ein Hin und Her ist zwischen Macht und Ohnmacht. Und ob wir auch so einen Gott aushalten, weil das ist vielleicht auch die einzige Religion, wenn wir unseren Glauben so beschreiben wollten, der einen solchen Gott akzeptieren kann. Alle anderen Religionen, da wird ein Gott, der herrschend, der allmächtig ist, ausschließlich beschrieben. Und im christlichen Glauben geht es darum, dass wir einen Gott kennen, der auch diese ohnmächtige Seite kennt. Diese Hässlichkeit sich aussetzt. Und gerade weil vielleicht Jesus das getan hat, auf grausame Art und Weise gestorben ist, auf einem hässlichen Hügel, auf der Müllhalde, für all den Müll dieser Welt, können wir uns vertrauensvoll mit allen Fragen, mit allen Gedanken auch von bösen Mächten oder wo wir spüren, dass böse Mächte Einfluss in unserem Leben haben, uns an ihn wenden. Und das finde ich viel entscheidender in dieser Geschichte. Und ich würde sagen, ja, die Frage bleibt trotzdem ein bisschen offen. Wie ist es heutzutage mit bösen Geistern?
Ja, vielen Dank für deine Ausführung. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Eine Frage, die anonym gestellt wurde. Und zwar, das war vermutlich nicht die erste Heilung der Jünger. Warum ging es diesmal nicht? Haben sie diesmal nur nicht genug geglaubt?
Ja, das ist sehr spannend. Warum funktioniert das eigentlich hier jetzt nicht? Einfach gesagt, würde ich sagen, es hat nicht funktioniert, weil der Geist stärker war als sie. Zumindest sagt das ja auch Jesus ganz zum Schluss. Und nein, es ist nicht die erste Geschichte. Ja, wer bei Markus 6 nochmal guckt, wo die Aussendung eben stattfindet, der Jünger, da kommen sie ja dann irgendwann mal zurück und sagen, wow, was wir alles können. Also fast schon ein bisschen, ja, stolz auf das, was sie auch geleistet haben. Und sie konnten böse Geister austreiben. Da heißt es ja davon. Und Kranke heilen und so weiter. Warum klappt es an dieser Stelle eigentlich nicht? Jesus begründet, der Geist ist stärker. Also offensichtlich gibt es verschiedene böse Geister, ja. Und das Spannende ist aber, er sagt, stärker als der Geist ist nur eines, das Gebet. Einzig die Bitte, Gott soll doch helfen. Einzig das besiegt den bösen Geist. Und ich erkläre es mal so, vielleicht konnten die Jünger nicht helfen. weil sie zu sehr sich um das eigene Können gekümmert haben. Das ist auch spannend, gell? Kommen stolz erfüllt nach Hause, berichten Jesus auch, was sie alles gerockt haben, was sie alles gewuppt haben. Waren sie vielleicht nach der Aussendung, in der sie ja wirklich Dämonen ausgetrieben haben, zu stolz und von sich zu sehr überzeugt? Waren sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt? Ging es zu sehr um Macht und Ansehen? Das Spannende ist, nach dieser Geschichte kommt gleich der Rangstreit der Jünger. Ist kein Zufall. Ja, bei Markus ist nichts ein Zufall. Markus hat kein chronologisches Evangelium gemacht, sondern ein thematisches. Er hat es thematisch zusammengesetzt. Wahrscheinlich möchte er deutlich machen, hey, dieser Rangstreit der Jünger macht nochmal deutlich, auch wie bei dieser Geschichte, es funktioniert halt nicht, wenn wir nur nach Applaus streben, nur nach Anerkennung und wenn wir nur, ich sage jetzt mal, darauf achten, dass wir Macht und Einfluss haben. Und ich frage euch, ich frage mich, wo sind wir manchmal besessen von Macht, von Einfluss? Und ja, ist ja ein nettes Wortspiel. Besitz kann einen ganz schön besessen machen. Im Privaten wie in unseren Gemeinden. Wir reden da nicht gerne drüber, ja? Aber selbstverständlich sind das Grundbedürfnisse von uns allen. Macht, Einfluss, prägen können, Besitz haben wollen, weil das irgendwie ein Stück auch Sicherheit suggeriert. Und gerade weil wir nicht darüber sprechen, merke ich es gerade in evangelikalen Gemeinden, gewinnen diese Grundbedürfnisse immer mehr Macht, auch zerstörerische Macht. Und vielleicht ist es ja auch eine Form von einem bösen Geist. Sie kommen bei uns eher subtil daher, ja, weil wir das gerne unter den Mantel der Demut irgendwie packen. Alles für den Herrn. Doch beim genauen Hinschauen muss man sich dann die Frage irgendwie erlauben, ja, für welchen Herrn denn? Für den Herrn Jesus oder für den Herrn Pfalzer? Das bin ich, gell? Kann es sein, dass es bei uns ähnlich wie bei den Jüngern manchmal in unserer Mitarbeit wenig Frucht gibt, weil wir zu sehr uns um uns selbst kreisen, zu sehr auf Applaus aus sind, auf Erfolg aus sind? Applaus ist okay und schön, aber wenn es zum Hauptmotiv wird, dann wird unser Leben und unseren Dienst auch in der Gemeinde und für Gott kraft- und saftlos. Ich glaube, Jüngerinnen und Jünger Jesu machen nicht etwas für Gott. Und überlegt mal selbst, wie man das vielleicht manchmal, wie euch da selber erwischt bei diesen Wording. Ja, wir machen was für Gott. Vielleicht sogar, wir machen etwas mit Gott, kommt schon ein bisschen bescheiden daher. Manche würden sogar sagen, wir machen was anstelle von Gott. Die Geschichte lehrt mich, was grundsätzlich auch geistliche Wahrheit ist. Das machen wir alles gar nicht. Sondern Gott will, wenn überhaupt, etwas durch uns machen. Das Bild vom Weinstock ist für mich ein ungemein starkes Bild, dass es beim Glauben nie um Erfolg haben geht, sondern um Frucht bringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ohne das könnt ihr nichts tun. Und vielleicht konnten deshalb die Jünger den bösen Geist hier nicht austreiben.
Vielen Dank, Bernd. Bernd, ist deine Frage soweit beantwortet? Sehr gut, perfekt. Dann gehen wir weiter. Und zwar eine anonyme Frage. Wer glaubt, kann alles? Klingt absolut, oder? Alles oder nur das, was? Punkt, 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 Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
Das ist natürlich jetzt auch eine tolle Frage. Wer glaubt, kann alles. Ja, ich würde jetzt einfach mal gerne eine Abstimmung machen, wer diese Erfahrung gemacht hat. Wer glaubt, der kann alles. Ja, hat das jeder so erlebt? Ich nicht. Ich oute mich. Und ich würde mal sagen, die Frage ist ja, ja, die ist so herausfordernd. Ich kann da was dazu sagen, aber ich komme auch ins Schwitzen und würde gerne mal hören, was Rainer dazu sagen würde.
Nee, wer glaubt, kann alles. Glaube ich nicht, dass es so ist. Zumindest ist es nicht meine Erfahrung. Aber ich weiß ja, wie schwach mein Glaube selber auch ist. Von daher kann ich sie letztendlich auch nicht absolut beantworten. Aber ich glaube, es ist nicht so. Zumindest meine Erfahrung.
Ja. Das ist meine Erfahrung auch, Rainer. Und ich finde es gut. Und trotzdem steht es ja da. Und jetzt wäre ja so die Frage, was machen wir daraus? Beziehungsweise... Ist es nicht manchmal doch so, dass wir manchmal schnell das so daher sagen, dass manche Veranstaltungen von uns, auch manche Gottesdienste, auf Externe vielleicht doch so wirken und vielleicht sogar ganz schön unter Druck setzen können? Ich habe mich länger mit diesem Satz so beschäftigt, weil ich so gedacht habe, es muss ja irgendwie einen Grund haben, dass das da steht und nicht nur irgendjemand sagt, sondern Jesus selbst. Ich glaube, dass eigentlich dieser Satz nur auf eine Person in der Geschichte und überhaupt in der Weltgeschichte bezogen werden kann, nämlich auf Jesus selbst. So wie Jesus das sagt, wer glaubt, der kann alles. Das kann nur Jesus sagen. Nur Jesus kann so glauben. Und deshalb ist nämlich das Glaubensbekenntnis, ich finde das hammermäßig, gell? Unsere Jahreslosung. Und wie genial, dass das in diesem Jahr, also als ob wir es wussten, gell? Wo wir alle vor einer Herausforderung stehen. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Also wir wissen manchmal gar nicht, was wir in der Corona-Krise so glauben sollen. Ja? Und da steht dieses Wort drüber. Also auch da, ja, merkt man manchmal, es gibt dann irgendwie jemand, der auch die Fäden noch über die ganze Auswahl der Jahreslosungsverse zieht, dass dieser Vers doch eigentlich ein wunderbares Glaubensbekenntnis ist. Für einen, der versteht, so konsequent glauben kann ich nicht. Aber ich glaube, dass du es kannst. Ich glaube, dass du es stellvertretend für mich tust. Und deswegen wende ich mich an dich. Mit dem Satz, ich glaube, aber irgendwie auch nicht. Na, man kann diesen Satz, der hier steht, auch übersetzen mit, hilf mir ungläubigen Menschen, denn ich will glauben wie du. Hilf mir ungläubigen Menschen. Oder ich vertraue, aber hilf mir in meinem Misstrauen. Man könnte vielleicht ein Bild so besprechen, wenn man so irgendwie so einen Seilakt, ja, von einem Felsen zum anderen vielleicht vor Augen hat, zu sagen, hey, nicht ich habe den großen Glauben, über dieses Seil zu gehen, nein, sondern der Vater sagt eigentlich, ich glaube, dass du über dieses Seil gehen kannst, Jesus, zu mir rüber, um mir dann zu helfen in meinem Unglauben. Das ist ein großer Unterschied. Und meiner Meinung nach ist das wirklich ein Hammer-Glaubensbekenntnis. Und das reicht. Und deswegen heißt auch das Motto, gell? Ich glaube, also zweifle ich. Ausrufezeichen. Weil der Ausdruck des Glaubens bei diesem Vater ist, dass er sich an die richtige Adresse wendet. Martin Luther, ja, hat er gesagt, ja, wende dich an den, wo du den Eindruck hast, der hat dich verworfen. Und das ist vielleicht der Ausdruck von Glauben. Nicht, dass der super stark ist, sondern dass wir wissen, an wen wir uns wenden müssen und der sozusagen, wer für uns sozusagen die Stärke und die Kraft ist in unserem Leben. Soweit mal, ein Versuch.
Vielen Dank, Bernd. Wir kommen jetzt langsam zum Ende der Fragen. Und zwar, also es gibt noch einige Fragen, die können wir heute leider nicht mehr alle beantworten. Aber eine letzte Frage werde ich jetzt nochmal stellen. Und dann nehme ich die Frage, die im Moment ganz oben gerankt ist, und zwar eine Frage von Tamina. Und zwar, Bernd, warum fragt Jesus, wie lange der Junge von dem bösen Geist besessen ist?
Eine tolle Frage, anspruchsvoll. Ich versuche eine Antwort zu geben. Also erstmal glaube ich, der ganze Bereich Verse 21 bis 23 oder auch 24, der ist eigentlich dazu da, um auszudrücken, hey Jesus, der macht jetzt nicht nur schnell eine Heilung, ja, wie wir das vielleicht auch manchmal implizieren mit unseren Gebeten nach Heilung, sondern der hat vor allem Interesse an Beziehung und Austausch. Das Spannende ist ja, es gibt ja einige Geschichten, ja, die stehen bei allen Synoptikern, also sprich bei Matthäus, Markus und Lukas, und diese Geschichte steht auch bei allen Synoptikern. Aber diese vier Verse der Konversation, des Gesprächs, steht nur bei Markus. Erstens, glaube ich, ist das ein Ausdruck, dass Markus deutlich machen möchte, hey, Jesus geht es vor der Heilung, und das wird spannend, finde ich, für uns, vor der Heilung, der äußerlichen, der körperlichen, geht es ihm eigentlich darum, mit Menschen eine Beziehung aufzubauen. Und deswegen, glaube ich, kommt auch zum Schluss der Hinweis aufs Gebet, weil was ist Gebet anderes als eine Form, eine Begegnungsmöglichkeit, Beziehung zu unserem Schöpfer, zu Gott zu leben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch ein Ausdruck, dass Jesus ja letzten Endes auch hören möchte, ja, was der Vater möchte, mit ihm ins Gespräch kommen möchte. Nicht herkommt und einfach am Hammer drüber schlägt und sagt, ich weiß schon, was du brauchst, sondern das verstehen möchte. Wie lange hat er das schon? Und das Spannende ist ja wirklich, wenn ein Mediziner das macht, ja, also eigentlich ist, agiert hier Jesus wie ein Arzt. Also wenn ich zum Arzt gehe und irgendwelche Symptome beschreibe, dann fragt er auch meistens, also erstmal, wie wirkt sich das aus und wie lange haben Sie das schon? Also eigentlich eine ärztliche Frage von Jesus. Eine Anamnese, ja, so ein Gedächtnis rufen, woher kommt das eigentlich alles? Und ich sage jetzt mal, was ist da alles passiert? Und vielleicht ist es auch psychologisch gesehen so, dass für die ganzheitliche Heilung an Körper und Seele es ist total wichtig ist, dass der Vater all diesen Frust auch von der Seele redet. Weil das ist ja spannend, gell? Dann läuft es ja wie ein Wasserfall, von klein auf. Und ich füge hinzu in Klammern, Jesus, kannst du dir vorstellen, was für ein Stress das für unsere Familie bedeutet. Die Krankheit unseres Sohnes bestimmte unseren ganzen Ablauf. Wer zu Hause ein behindertes Kind hat zum Beispiel, der weiß, was das bedeutet. Den ganzen Tagesablauf darauf abzustimmen, was für eine Not das sein muss, von klein auf. Und der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer und ins Wasser geworfen. Also es läuft ja plötzlich los. Gell? Und dieses Bild Feuer und Wasser steht im Alten Testament für die größten Gefahren auf dieser Welt. Ja, 2 von 4 Elementen stecken hier auch drin. Ja, von gewaltigen Kräften, die da ziehen. Und das alles muss vielleicht aus dem Vater auch rauskommen. Und ich finde wirklich Jesus sowieso an vielen Stellen einen geschickten Coach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes systemisch, der durch seine Fragen versteht, auch letzten Endes den Schlamm aus der Seele von Menschen herauszuholen. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, diese Frage zu stellen. Und das finde ich jetzt als Übertrag für uns auch nochmal wichtig, gell, die wir nicht nur bei Bukrist, sondern vielleicht auch grundsätzlich eine einladende Gemeinde sein wollen. In Spezerfehn Menschen auch in Gottesdienste einladen wollen, die vielleicht ja weniger Anschluss haben oder die von sich aus sagen würden, ich bin ungläubig. Und da finde ich es total wichtig, ihnen nicht nur ja einen geistlichen Fraß vorzuwerfen, eine gute Predigt oder gute Lobpreismusik, sondern auch offen zu sein für wirkliche Begegnung, nachzufragen, wie geht es dir eigentlich? Mentoring ist für mich ein ungemein genialer Schlüssel zum Wachstum von Gemeinde und Glauben, wenn 1:1 Betreuung stattfindet. Und da gilt es für uns auch die Anfrage, wo sind wir eigentlich offen, für das auch Zeit oder Geld zu investieren? Oder geht es uns vielleicht oft eher um das große Setting, ja, wo es auch um Zahlen geht? Oder haben wir den Einzelnen auch im Blick und haben wir Interesse auch nachzufragen?
Bernd, jetzt hast du die Gelegenheit, uns nochmal mit hineinzunehmen in einen abschließenden Gedanken, der dir besonders wichtig geworden ist und den du uns gerne mitgeben möchtest.
Ja, ich freue mich tierisch über die vielen Fragen und das macht ja auch deutlich, dass dieses Modell wirklich seinen Grund hat und dass vor allem Gottes Wort wirklich lebendig ist. Ich bin hängen geblieben beim letzten Vers und wir haben teilweise darüber schon gesprochen, über das Thema Gebet. Er hat mich jetzt nachdenken gebracht, so wie das bei mir mit meinem Gebetsleben eigentlich aussieht. Wenn das der Schlüssel war und wenn es ja letzten Endes mit dieser Sonderbelehrung endet, ja, dann muss Jesus wohl irgendwie seinen Jüngerinnen und Jüngern damals und auch mir heute was damit beibringen wollen. Ich denke, wir sollten von Zeit zu Zeit einen genauen Blick auf unser Gebetsleben werfen, auf unser Glauben werfen. Was wir da zu Hause so machen, ja, wir nennen das ja gerne so ein bisschen in unserer eigenen Sprache persönliche stille Zeit. Und vielleicht gibt es da Dinge, die schon immer so waren, die zur Gewohnheit geworden sind, doch mittlerweile kraft- und saftlos sind, irgendwie sinnentleert. Vielleicht lenken sogar manche Rituale auch von Gott ab. Ich will nicht sagen, dass Gewohnheiten immer schlecht sind und wir jeden Tag irgendwie alles aufs Neue erfinden müssen, das wäre viel zu anstrengend. Im Gegenteil, wir brauchen Rituale. Wir brauchen regelmäßige Formen, auch beim Beten. Aber von Zeit zu Zeit sollten wir mal prüfen, was wir da tun, ob das auch noch lebendig ist, ob die Form noch unsere Beziehung zu Gott dient oder wir schon längst der Form nur noch dienen. Vor einigen Jahren ist das bei mir selbst mir aufgefallen, dass mein Glaube tot war. Und vielleicht hätte Jesus auch zu mir sagen können, du ungläubiger Mann. Nicht, dass ich nicht mehr geglaubt hätte. Aber ich hatte nur noch wenig Räume mir erlaubt. Ja, so ist es ja manchmal, ja, wenn man so ein bisschen busy ist, denkt man, man hat ja auch keine Zeit. Und irgendwann mal wird man Zeit haben zum Gebet und zur Stille. Das wird dann einen so wachküssen, so, im Urlaub vielleicht. So habe ich mir das immer eingeredet. Und ich hatte wenig Zeit, wo ich mich bewusst für Gottes Wirklichkeit geöffnet habe. Nicht, dass Gott es bräuchte. Gell? Auch da müssen wir nochmal gucken, dass wir kein verquertes Glaubensbild kriegen. Gott braucht es nicht, aber ich brauche das. Und in dieser Zeit habe ich irgendwie gemerkt, wie Gebet und Glauben zu einer Routine verkommen ist. Gewohnheitsgebete wie Abendgebet, Tischgebete, Gebetsrunden in verschiedenen Gemeindensettings, ja natürlich, das habe ich alles gemacht. Und das ist auch alles okay. Aber nicht, wenn es auf Dauer nur noch so ein Gefühl des Pflichtes oder ein Pflichtgefühl befriedigt wird. Und nichts mit Begegnung, mit wirklicher Begegnung mit Gott zu tun hat. Mein Gebetsleben jedenfalls war damals nicht mehr mit Leben gefüllt. Und manchmal hatte ich eher so den Eindruck irgendwie, dass, ich sage, mein Glaube eher ein Arbeitsverhältnis war. Ja, als Hauptamtlicher sowieso steht man manchmal in der Gefahr. Gell? Man steht ja tatsächlich noch hauptamtlich so als Gottes Bodenpersonal im Dienst. Und ich merkte immer mehr, Gott möchte aber kein Arbeitsverhältnis zu mir, sondern ein Liebesverhältnis. Wichtig, ich sage jetzt nicht, betet nicht mehr oder lest die Bibel nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Ich sage, betet vielleicht anders, als ihr es die letzten Jahre es vielleicht gewohnheitsmäßig gemacht habt, aber spürt, das gibt euch und eurer Beziehung zu Gott eigentlich gar nicht viel. Oder lest die Bibel anders. Das ist ja auch eine Form, ja, wo man vielleicht nochmal Fragen stellt, die man sonst nicht stellen würde. Der Inhalt bleibt, aber die Art und Weise muss vielleicht angepasst werden. Seit einiger Zeit habe ich das für mich so umgesetzt und merke, vielleicht hat es auch was mit Lebensphase zu tun, mit Alter zu tun, vielleicht hat es auch mit meinem Beruf zu tun, weil ich immer so viel weg bin und zu viel rede, habe ich einen ganz neuen Zugang zu stillen Gebet gefunden. Manche von euch kennen vielleicht das Jesusgebet oder das Herzensgebet. Ich spüre, wie Schweigen und Stille aushalten mich in Gottes Gegenwart führt. Ich habe für mich so eine kleine Gebetsecke eingerichtet in meinem privaten Büro zu Hause. Und das Gute ist, ich werde jeden Tag daran erinnert, das gibt Stille in deinem Leben. Und du bist nicht verantwortlich für das, was in der Stille passiert. Aber du bist verantwortlich, dass es Stille gibt. Und ich habe für mich gelernt, wie dieses Jesusgebet mir ein Gefühl der Gegenwart Gottes gibt. Nicht, dass das eben sonst nicht da wäre, Gottes Gegenwart. Aber ich selber bin dessen mehr im Bewusstsein. Mit jedem Einatmen spreche ich Herr Jesus Christus. Und mit jedem Ausatmen, so habe ich es für mich umformuliert, hier bin ich. Mit jedem Einatmen stelle ich mir vor, wie ich Jesus sozusagen ein bisschen mehr ins mein Herz strömt. Und er mich mehr mit seiner Nähe erfüllt. Natürlich ist er auch unabhängig davon da. Jesus ist längst in mir, nur ich bin selten zu Hause. Deswegen ist diese Antwort, hier bin ich für mich, Bernd Pfalzer, so wichtig. Weil ich oft viele Gedanken im Kopf habe und ich merke, dieses stille Gebet hilft mir jetzt ganz gegenwärtig zu sein. Denn der Gegenwärtige ist da. Das Jesusgebet ist für mich wie so ein Stell dich ein mit Jesus. Es stärkt meine Glaubensgewissheit und hilft mir, präsent zu sein und loszulassen, was belastet und blockiert. Durch diese Form erlebe ich seit vielen Jahren, Tag für Tag, 10 bis 15 Minuten, mehr ist es nicht. Gottes Gegenwart, ich persönlich, viel bewusster, intensiver und lebendiger. Und es ist nebenbei auch noch eine heilsame Entschleunigung in einer immer mehr rasanten Welt. Eine gute Unterbrechung des Standby-Modus. Ein wertvoller Gegenpol, zumindest bei mir, zu meinem Arbeitsrhythmus. Vielleicht ist es auch für dich dran, mal drüber nachzudenken, so wie ich das damals gemacht habe, einen Turnaround hinzulegen. Vielleicht ist es dran, ein sinnentleertes Ritual durch eine neue Form der Gottesbegegnung zu ersetzen. Rituale sind nicht mit Routine zu verwechseln. Rituale geben deinem Leben einen geistlichen Rhythmus. Und ich frage dich, was ist dein geistlicher Rhythmus? Wo investierst du in deine Beziehung zu deinem Schöpfergott? Vielleicht ist es für dich auch dran, gerade in dieser Zeit, ja, wo wahrhafte Begegnung vielleicht ein bisschen beschränkt ist, vielleicht eine Gebetsecke einzurichten, vielleicht auch ganz kreativ zu werden. Vielleicht ist es dran, irgendwie auch anzufangen, zu schweigen, still zu werden, weil du merkst irgendwie, du kommst eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe. Du müsstest es auch einüben und wirst dadurch vielleicht auch wieder empfänglicher, auch Gottes Stimme wahrzunehmen. Vielleicht ist es eine andere Form, Bibel zu lesen, so wie wir das gerade machen. Vielleicht kennt ihr auch die Lectio Divina. Ja, das ist eine Form, die ich auch sehr schätze. Da geht es darum, langsam und achtsam den Bibeltext zu lesen, nach jedem Halbsatz eine Pause zu machen, sozusagen das nachwirken zu lassen, das Wort im Wort nachklingen zu lassen. Und ja, das ist manchmal so langsam, dass es fast schon anstrengend ist und einschläfernd. Aber ich merke zum Beispiel durch diese Art des Bibellesen, dass ich plötzlich Passagen wahrnehme, die ich noch nie gesehen habe, auch bei Texten, die ich schon tausendmal gelesen oder vielleicht sogar gepredigt habe. Vielleicht ist es für dich dran, weil du eher so ein aktiver Mensch bist, dass du regelmäßig joggen gehst und dabei betest. Na, vielleicht nicht auf Leistung trimmst, wie bislang, sondern vielleicht eher auch wirklich ein bisschen langsamer läufst und dafür bewusst mit deinem Schöpfer ins Gespräch kommst. Oder vielleicht dabei eine Bibel-App hörst oder einen Podcast hörst. Bibletunes kann ich nur sehr empfehlen. Da gibt es praktisch wirklich alle Texte der Bibel, sind dort aufgenommen und werden gelesen. Oder vielleicht machst du regelmäßig Gebetsspaziergänge oder du liest Gebetsbücher oder du machst dir einen Gebetswochenplan, wo du ganz bewusst nicht immer nur deine Anliegen im Blick hast, sondern ganz verschiedene Facetten des Lebens und der Welt in den Blick nimmst. Vielleicht ist es aber auch so, dass du gerade ein Typ bist, weil du sehr viel beschäftigt bist, der sehr unruhig gerade schläft. Da kann es so ein Tagesrückblickgebet ein sehr sinnvolles Ritual sein. Vielleicht kennt ihr dieses Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Ja, wenn ihr das nicht kennt, dann googelt das mal. Auch das ist eine Form, die habe ich für mich auch mal rausgefunden, wo ich merke, so den Tag zu betrachten und ihn dann in die Gnade Gottes zu führen, auch mit dem, wo ich gescheitert bin, lässt mich ganz anders aufatmen in mir selbst, in Gott und lässt mich ganz anders ruhen. Ich bete immer dann zum Schluss, das Gute vermehre und das Schlechte zerstöre. Und das hilft mir letzten Endes zu sagen, hey, ich bin ein Mensch, der scheitert. Aber ich kann das alles abgeben, Erfolg und Scheitern, und kann dadurch vielleicht nochmal ganz anders zur Ruhe finden. Vielleicht ist das auch für dich dran. Wie auch immer, mach es mal anders. Es hilft, dein Gebetsleben zu erneuern. Ich lade euch ein, vielleicht gerade die Zeit der Krise, der Corona-Zeit, dazu herzunehmen, wo ihr vielleicht weniger persönliche Kontakte habt, euren Kontakt zu Jesus, zu Gott zu verstärken. Zu gucken, was könnte vielleicht aus der Krise, ja, Neues entstehen? Wo kann die Krise zur Chance werden, dass eure Beziehung, euer Gebetsleben zu Gott intensiviert wird? Ich schließe mit einem Zitat, was für mich ganz viel ausdrückt, was die Begegnung mit Gott letzten Endes beinhaltet. Der Kirchenmann Augustin hat mal gesagt über das Gebet: Du hast uns zu dir hin geschaffen, o Herr, und mein Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet, einen Platz findet in dir. Und das ist eine tägliche Übung. Die Entscheidung für Jesus ist nur das Kickoff, der Startschuss. Du hast uns zu dir hin geschaffen, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ich spreche ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du jederzeit für uns ansprechbar bist. Du weißt, wie voll unsere Tage sind. Du weißt, wie voll unser Leben ist und wie wir das manchmal aus dem Blick verlieren. Wie vielleicht das ganze Glaubensleben so zu einem Selbstläufer geworden ist. Und wie vielleicht gerade auch durch die Corona-Krise eine Unterbrechung reingekommen ist und wir vielleicht auch gemerkt haben und reflektiert haben, wie stark vielleicht unser Glaube auch nur von Gemeinschaft und von Begegnung mit anderen Menschen lebt. Ich bitte dich darum, dass wir diese Krise und auch darüber hinaus die Zeit nutzen, um wirklich immer wieder ganz persönlich mit dir in Begegnung zu treten. Dass wir durchlässig werden für dich und deinen Geist und dass wir dadurch ganz anders Frucht bringen werden. Ich danke dir, dass es nicht um eine Zauberformel geht, wo wir böse Geister austreiben können oder wo wir kraftvoller Gemeinde bauen können, mehr in der Breite und mehr in der Tiefe, sondern dass es letzten Endes um eine Liebesbeziehung zu dir geht. Und dass daraus alles wächst. Und oft wissen wir es gar nicht, wie das passiert. Du schaffst das Wollen und das Verbringen, du schaffst das Wachsen. Und ich bitte dich darum, dass du uns wachsen lässt, wo wir es selbst nötig haben in unserer Beziehung zu dir. Danke für die Begegnung mit deinem Wort. Danke, dass du uns viele Fragen gezeigt hast und manche Antworten. Und danke, dass dein Wort so lebendig und so kraftvoll ist. Amen. Ich lade euch jetzt ein. Für alle, die bei Progress dabei waren, die wissen darum und alle anderen erfahren es jetzt. Das ist eigentlich mit das Wichtigste bei diesem Modell, dass ihr euch jetzt eine Minute Zeit nehmt, nicht mehr und nicht weniger. Und dass ihr euch einen Gedanken merkt. Vielleicht auch nur eine Frage, die euch noch nicht loslässt und die euch weiter beschäftigt. Oder vielleicht auch ein Ritual, was ihr umsetzen wollt für euer Gebetsleben. Eine Sache. Weil das ist vielleicht auch die Herausforderung für Christen, dass sie sich manchmal überfordern. Na, wir haben so viel gehört und dann kann das für den Augenblick sehr toll sein und viele stimuliert haben. Aber im Alltag verankert sich meistens nur etwas, wenn wir eine Sache vornehmen und das in den nächsten 72 Stunden versuchen anzugehen und umzusetzen. Von daher lade ich dich ein, in der Stille zu überlegen, was ist dir heute wichtig geworden? Was nimmst du mit? Welchen Satz, welchen Gedanken, welchen Vorsatz? Nimm dir dazu jetzt im Stillen einen Augenblick Zeit. Ist dir was eingefallen? Dann halte das fest. Und alles andere lass, wenn möglich, hier. Und verfolge diesen einen Gedanken, diesen einen Satz, der zur Wirklichkeit wird in deinem Alltag. Und ich möchte zum Schluss einfach ihn bitten, dass er uns segnet, an dem unser ganzes Leben hängt. Und so spreche ich im Namen Gottes euch den Segen zu. Es segne euch Gott, der Vater, der euch wunderbar und einzigartig erschaffen hat. Er begleite euch auf all euren Wegen. Es segne euch Gott, der Sohn Jesus Christus, der euch hingeliebt hat zum Vater durch seinen Tod am Kreuz und der euch ewiges und erfülltes Leben schenkt durch seine Auferstehung. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist, der euch beisteht und euch tröstet und euch die Gewissheit gibt, dass ihr Gottes Kinder seid bis in Ewigkeit. Amen.